Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Was ist Wahrheit? Das fragt im Johannesevangelium Pontius Pilatus Jesus. Und wir fragen es uns heute auch angesichts des Streits von Virologen und dem Ringen zwischen Donald Trump und Twitter. Was ist Wahrheit? Darauf gleich natürlich keine Antwort, aber komplexe Betrachtungen dazu. Außerdem Hoffnung. Democracy Will Win, eine Ausstellung über Thomas Mann und eine Ausstellung, in der sich Malerei und Fotografie begegnen. Passages heißt sie und sie ist in Köln zu sehen. Stefan Koldehoff hat sie besucht. Herr Koldehoff, kombiniert werden Werke zweier KünstlerInnen, die unterschiedlicher kaum sein können. Sabine Moritz, eine Frau, Robert Adams, ein Mann, er aus den USA, sie aus Deutschland, Jahrgang 1969, er 1937, hier Fotografie, dort Malerei und Zeichnung. Was bindet die Werke der beiden dennoch zusammen?
Das zentrale Wort haben Sie gerade genannt, Herr Biesler. Sie begegnen sich, diese Werke. Also da gab es einen Galeristen, Thomas Zander, der als großer Fotoexperte, aber auch als großer Kunstexperte die Idee hatte, da könnte was zusammenpassen. Und zwar deswegen, weil es sich irgendwie entspricht, nicht weil es gleich ist. Man darf auch nicht in diese Ausstellung jetzt reingehen und nach den identischen Motiven oder so etwas suchen, obwohl es die gibt. Und das ist das Spannende und Überraschende und fast schon ein bisschen Geisterhafte, wie viel sich da tatsächlich auch an Motiven begegnet. Nein, es sind eher Entsprechungen. Man sieht, worauf beide Künstlerinnen und Künstler aufmerksam geworden sind, was sie interessiert. Aber auch, wie sie es umsetzen, indem sie das beide mit ihren Mitteln versuchen, sowas wie die Essenz des Gesehenen und des Erlebten. Denn es sind immer Motive aus dem eigenen Umfeld, aus dem eigenen Erlebten, die Essenz darzustellen. Und das ist eigentlich sehr beglückend zu sehen.
Ja, diese Motive aus dem Umfeld, das sind Interieurs und Landschaften. Beide zeigen sowas. Vielleicht beginnen wir mal mit Sabine Moritz, die im Osten Deutschlands aufgewachsen ist und ihre Erinnerungen an die städtische Topografie dort in Zeichnungen festgehalten hat.
Ja, beispielsweise. Es gibt eine große Serie, die heißt Jena Lobeda oder nur Lobeda. Die ist aber nicht entstanden, als sie noch dort gelebt hat, sondern nachdem sie nochmal hingereist ist und dann aus Erinnerungen und Bildnotizen diese Sachen gemacht hat.
Da war sie schon Studentin in Düsseldorf.
Ja, und hat sich eigentlich gar nicht, wie man es von einer Studentin ja brav erwarten sollte, um Perspektive und korrekte Darstellungen gekümmert, sondern sie hat es scheint ihr so aus der Hand geflossen zu sein. Perspektiven stimmen manchmal nicht, da sind keine rechten Winkel, da ist keine Fluchtperspektive. Und doch findet man sich wieder in diesen Bildern, auch wenn man überhaupt nie da gelebt hat. Und man hat das Gefühl, man spürt, wie dieser Fenstergriff, den sie da gezeichnet hat in einem dieser Plattenbauten, wie der knarzt und wie der sich bewegt und wie das Fenster aufgeht und welche Geräusche es dabei macht. Also sehr dicht, sehr nah. Das ist aber nicht alles, was von ihr zu sehen ist. Es sind auch Ölbilder zu sehen. Es sind abstrakte bis ungegenständliche, drei kleinformatige Gemälde, die heißen Cave, also Höhle, Blick in irgendwas, was man nicht so genau weiß. Und daneben hängen dann die Fotografien von Robert Adams, die er aus Häusern heraus, durch Fenster nach draußen, über beispielsweise Spülsteine oder Ablagebretter gemacht hat. Und da sind dann plötzlich diese Entsprechungen. Und da sieht man plötzlich auf einem Gemälde von Sabine Moritz, ganz toll gelungen, mit Vordermittel-Hintergrund, Flächen ineinander verschachtelt, Lagerhalle heißt es, einen kleinen Baum am Rand. Und genauso ein Motiv hat auch Robert Adams irgendwann mal interessiert. Er hat diesen Baum dann aber eben fotografiert, zu einer ganz anderen Zeit, einem ganz anderen Ort. Und man merkt, da hat sich wieder was gefunden.
Der Robert Adams, lassen Sie uns da noch einen kleinen Bogen nehmen, 1937 geboren. Das klingt so banal, aber den Alltag in den USA fotografiert, was damals alles andere als selbstverständlich war.
Naja, damals hat man halt heroisch fotografiert. Also da gab es die tollen Grand Canyon-Bilder von Ansel Adams. Und dann gab es aber eine Gruppe der neuen Topografisten, zu denen er gehörte, die plötzlich Ende der 60er bis in die 70er Jahre gemerkt hat, da verändert sich gerade Landschaft. Da ist was nicht mehr schön, da wird was normiert, da wird was platt gemacht. Und auch das wieder eine Entsprechung zu dem, was Sabine Moritz bemerkt hat. Auch ihr geht es darum, was sich da verändert hat. Auch sie hat das gezeichnet. Ich gebe Ihnen jetzt nochmal so ein Doppelbeispiel, auch wenn ich ganz am Anfang gesagt habe, man soll es nicht direkt vergleichen, aber auch wieder so eine Entsprechung. Sie malt einen streunenden Hund in einer Geisterstadt vor einer Kulisse. Man sieht rechts so eine kyrillische Schrift, es ist aber nicht klar bezeichnet, was es ist. Es könnte Tschernobyl sein. Daneben zwei Fotos von Robert Adams, eine Mutter mit Kind auf einer Straße, ein kleines Kind in einem Kleidchen, heißt auch nur Colorado. Wenn man sich jetzt aber vergegenwärtigt, wie viele Atomtests in Colorado stattgefunden haben, was da zum Teil auch schiefgegangen ist, kann man auch da wieder Assoziationen herstellen und wieder vermuten, was hat sie beide interessiert, wie haben sie es umgesetzt. Und das ist nicht nur von der Motivik, das ist auch vom Künstlerischen her, sowohl in den Fotografien als auch in den Zeichnungen, als auch in den Gemälden, wirklich jedes Mal gelungen.
Das heißt, die Galerie Thomas Zander zeigt solche Paarungen ja häufiger. So wie es mir jetzt geht, ging es auch Ihnen. Man lernt etwas dabei über den Sinn solcher Kombinationen?
Man lernt was über den Sinn und man merkt, dass die Kunst nicht kleiner wird, wenn man sie paart, wenn man nach Entsprechungen sucht, sondern man merkt, wie gültig diese Motive sind und wie unterschiedlich diese Umsetzung auch sein mag. So groß und so gelungen ist sie auch. Also beide Künstlerinnen und Künstler gewinnen dadurch.
Stefan Koldehoff über die Ausstellung Passages in der Galerie Thomas Zander in Köln. Die großen Menschheitsfragen. Nehmen wir mal die Formulierung von Immanuel Kant. Also, was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Diese großen Menschheitsfragen, die beschäftigen die Menschheit anhaltend. Deswegen heißen sie so. Jedenfalls all diejenigen beschäftigen sie anhaltend, die sich selbst Fragen stellen und nicht für andere Aussagen twittern. Gewissheit in den Antworten gab auf die großen Fragen eigentlich nie irgendwas. Aber dass sie es nicht gibt, diese Gewissheit, das wirkt sich in solchen Zeiten doch ganz anders aus und ist schwieriger auszuhalten als sonst. Der Streit zwischen den Professoren Kekulé und Drosten, dessen Diskreditierung durch die Bild-Zeitung, die Versuche von Twitter, den Tweets des amerikanischen Präsidenten Fakten entgegenzuhalten, das alles zeigt, dass es ein stetiges Ringen um die Wahrheit gibt. Sie selbst aber wohl nicht. Wir müssen uns mit besseren und schlechteren Interpretationen des Wahrgenommenen begnügen. Man könnte sagen, mit Plausibilität. Arno Ozesek sortiert für uns die Gemengelage.
Vor mehr als 4 Jahrzehnten spottete der Kulturwissenschaftler Friedrich Kittler, es darf nicht nicht interpretiert werden. Kittlers boshaft ironische Ansage galt damals der Manie der Geisteswissenschaften, literarische Texte immer neuen Interpretationen zu unterziehen, die methodisch oft unvereinbar sind und sich inhaltlich elementar widersprechen. Nun ist das Coronavirus SARS-CoV-2 ein Krankheitserreger und kein schöngeistiger Text. Doch was die Auslegung der Daten zum Phänomen Corona angeht, ähneln die Virologen und Politiker durchaus den Germanisten, die sich über einen vieldeutigen Text beugen, mit dem Unterschied, dass die Interpretation von Germanisten in der Regel für niemanden über Sein oder Nichtsein entscheidet. Wie der stündlich anschwellende Strom neuer Statements zu Corona beweist, hält sich praktisch alle Welt an die Parole, es darf nicht, nicht interpretiert werden, und zwar völlig ironiefrei. Hätte man das Coronavirus nämlich nicht irgendwann als massive Bedrohung interpretiert und entsprechend gar nichts unternommen, wehe dann unseren Kliniken, unserem Pflegepersonal und unserem Leben. Indessen ist das Qualitätsmerkmal einer Gedichtinterpretation ihre größtmögliche Plausibilität, niemals aber die unstrittige Wahrheit. Analog dazu kann auch die Interpretation diverser Corona-Daten nicht mehr als eine hohe Plausibilität erreichen. Noch bis Ende Januar, heute klingt's aberwitzig, interpretierte das Robert-Koch-Institut die Daten aus Fernost dahingehend, dass das Virus aus China wohl nicht herauskomme. Später ergänzte Gesundheitsminister Jens Spahn, Deutschland sei im Zweifel gut vorbereitet. Und nicht nur Donald Trump hat das Coronavirus mit der Grippe verglichen und damit latent gleichgestellt, sondern zunächst auch RKI-Präsident Lothar Wieler. Angela Merkel wiederum interpretierte den Wissensstand im März dahingehend, dass sich ohne Impfstoff ohnehin 60-70% aller Bundesbürger infizieren werden. Wie plausibel das alles war, ist selbstverständlich hoch umstritten, denn schon damals kursierten völlig andere Interpretationen der Lage und wer solche vertreten hat, sah sich hinterher im Recht. Gab und gibt es also doch unstrittig richtige Interpretationen der Corona-Daten? Es gibt in der Tat einige Plausibilitäten, die zumindest für den Augenblick als Gewissheiten gelten müssen. Das Virus wird hauptsächlich per Tröpfcheninfektion übertragen. Ein Impfstoff ist noch nicht vorhanden. Viele Infizierte sind an oder mit Covid-19 gestorben. Andere sind nicht einmal erkrankt und so weiter. Doch das sind, um im Bild zu bleiben, die Silben im Corona-Text. Es ist deren uneindeutige Bedeutung, die zur permanenten Interpretation nötigt und ständig neue Fragen der Plausibilität aufwirft. Darunter die absolut knifflige Frage mit dem höchsten Streitpotenzial in Interpretenkreisen. Ist es eigentlich eine plausible Interpretation der Lage, per Shutdown möglichst viele potenzielle Opfer vor dem Coronavirus zu schützen, wenn der Shutdown selbst viele wirtschaftliche Existenzen vernichtet und auch viele Leben fordert? Man darf unterstellen, dass die Exekutive sich um die bestmögliche Interpretation bemüht hat. Wenn man jedoch Tag für Tag den Stand der Dinge durchgeht, waren alternative Interpretationen und entsprechend andere Maßnahmen sehr wohl möglich und in der Öffentlichkeit durchaus im Gespräch. Politiker, für Germanisten gilt dasselbe, können sich indessen nicht für alle Interpretationen gleichzeitig entscheiden. Entscheidend ist ihre Entscheidung, auch wenn sie morgen revidiert werden muss. Es dürfte das Mütchen der Unzufriedenen nicht kühlen, aber Jürgen Habermas hat wohl recht mit der Auskunft: So viel Wissen über unser Nichtwissen und über den Zwang, unter Unsicherheit handeln und leben zu müssen, gab es noch nie. Glauben wir also nicht, dass alles richtig ist, was uns seitens der Exekutive widerfährt. Seien wir aber gewiss, dass unsere eigene Interpretation auch nicht vollkommen sein kann.
Arno Ozzesek über Plausibilitäten, an die müssen wir uns wohl augenblicklich halten, auch wenn sie sich, wie alles, laufend verändern. Democracy Will Win, so heißt eine Münchner Ausstellung über Thomas Mann, und sie ignoriert nicht die Schwierigkeiten, in denen die Demokratie aktuell steckt. Der Dreh- und Angelpunkt aber ist der Großschriftsteller, dessen Enkel Frido Mann die Ausstellung zusammen mit dem Literaturhaus München und der Berliner Stiftung Villa Aurora und Thomas Mann Haus konzipiert hat. Sie spielt in Thomas Manns Münchner Villa genauso wie in seinem Exil Pacific Palisades und sie beschreibt dessen Wandel vom Monarchisten zum Demokraten. Beides glühend, versteht sich. Katrin Hillgruber über die Größe der Wandlung.
Für immer sollte es sein. Das sagten sich Katja und Klaus Mann im Januar 1914, als sie mit ihrer wachsenden Kinderschar eine Villa im Münchner Herzogpark bezogen, direkt an der Isar. Doch so sollte es nicht bleiben. Kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs verfasste der glühende Monarchist seinen ersten politischen Essay. Sein älterer Bruder Heinrich dagegen trat entschieden für eine demokratische Republik ein und warb für die Verständigung mit Frankreich. Nach Kriegsende lancierte Thomas Mann einen halbherzigen Versöhnungsversuch, wie in einem Brief in der Münchner Ausstellung nachzulesen ist. Zwar habe Heinrich Recht behalten, doch werde er, Thomas, deshalb nicht dem Bruder schluchzend an die Brust sinken. In diesen Zeilen zeigt sich das zuweilen herrische Selbstbewusstsein des späteren Literaturnobelpreisträgers. Neben der Vitrine zum Thema Bruderzwist steht Thomas Manns Lieblingsenkel Frido und erläutert seine Sicht der Dinge.
Ich musste ihn erst mal ein bisschen abschütteln, diesen Schatten, nachdem ich dann so halbwüchsig, junger Erwachsener dann war. Und dann habe ich mich auch so ein bisschen solidarisiert mit Heinrich, weil auch er immer im Schatten seines Bruders stand. Ich fand dann auch, dass er oft missverstanden worden ist, bis ich dann erkannte, naja, ganz so ist es eben nicht gewesen. Und besonders eben in diesen letzten 4 Jahren, als das Thomas Mann jetzt eine solche Rolle spielt, da habe ich verstanden, dass er die wichtigere Figur ist, auch wenn er später erst dazu kam, sein Denken zu ändern.
Was politisches Engagement angeht, musste Thomas Mann zum Jagen getragen werden. Das übernahmen seine couragierten Erstgeborenen Erika und Klaus. Der Ausruf »Democracy will win« entstammt einer von Manns berühmten Radioansprachen an die deutschen Hörer, die er für die BBC aufnahm. 1943 resümierte er mit bitterer Wut 10 Jahre NS-Gewaltherrschaft.
Der deutsche Name zum Inbegriff gemacht, alles Schreckens, aller geilen Raubsucht, schandbaren Grausamkeit, so dass das Gedächtnis der Völker an vieles Gute, Große und Liebenswerte, womit der deutsche Geist einst die Menschheit beschenkt hat, unterzugehen droht in einem Meer von Hass.
Da in diesen heute noch aufrüttelnden Reden Thomas Manns Engagement für die Demokratie kulminiert, bildet eine malerische Grammophongruppe den Mittelpunkt des ersten Ausstellungsraums. Mit einer braun gemusterten Tapete und weichen Sesseln ist er wie eine altdeutsche Großbürgerstube gehalten. Die bewährten Ausstellungsarchitekten Constanza Puglisi und Florian Wenz wollten mit dieser plüschigen Behaglichkeit den geschützten Innenraum des Romanciers veranschaulichen, bevor ihn die Zeitläufe in die Welt hinausdrängten. 1933 kehrte er von einer Lesung in die Schweiz nicht zurück. 5 Jahre später übersiedelten die Manns in die USA. Entsprechend weitet sich der zweite, der Gegenwart gewidmete Raum zum mondänen Halbrund einer Terrasse mit Palmenblick. Die Kuratorin Carolina Kühn erklärt,
Dieses Heraustreten, das hat natürlich auch etwas Symbolisches. Also wir diskutieren ja auch viel über diesen Rückzug zu alten Familienmodellen, den Rückzug in das eigene Reihenhaus, den Garten, das Hobby-Imkern und so weiter. Und die Frage, wo ist der Punkt, an dem wir alle wieder stärker nach außen treten müssen, um das zu verteidigen, was wir uns auch in den letzten Jahren aufgebaut haben?
In ihrer Gliederung nach den durchaus ambivalenten Begriffen Herkunft, Zeitgeist, Bekenntnis, Handeln und Verantwortung versteht sich die Münchner Ausstellung als konkreter Beitrag zur aktuellen Krise der Demokratie. So plausibel sich dieses Konzept bei der Darstellung von Thomas Manns Entwicklung zum politischen Schriftsteller wider Willen erweist, so wenig überzeugt es im Gegenwartsteil. Auf der angedeuteten Terrasse sind weiße Kästen übereinander gestapelt, aus denen prominente Talking Heads ertönen, von John F. Kennedy bis zu Greta Thunberg. Hier droht die Mannsche Stringenz ins Gefällige und Beliebige zu verleppern.
Democracy Will Win, eine Ausstellung im Münchner Literaturhaus, die weiterreist in das Thomas-Mann-Haus im kalifornischen Pacific Palisades. Dort zeichnet der Deutschlandfunk Reden für die Demokratie auf, jeden Monat eine, 55 Voices for Democracy, gehalten in Thomas Manns Arbeitszimmer. Die ersten finden Sie bereits bei uns im Netz zum Lesen und Hören unter deutschlandfunk.de.
Endlich mal erklärt.
Heute gucken wir uns mal die Kostüme im Ballett an und fragen verwundert, warum steckt die Ballerina im Bärenfell? Unsere Ballettkritikerin Wiebke Hüster hat nicht nur die choreografische, sondern natürlich auch die modisch-inszenatorische Entwicklung beobachtet. Frau Hüster, was für eine Rolle spielt denn das Kostüm eigentlich im Tanz?
Naja, man könnte sagen, einerseits wenn man mehr auf Verkleidung setzt, mehr auf Rolle setzt, mehr auf Repräsentation oder Magie, könnte man auch sagen, dann ist es natürlich etwas, das den tänzerischen Körper verwandelt, umschmeichelt, ihn in etwas anderes verwandelt. Zum Beispiel ein Tier oder eine Ratte oder einen Baum, was immer. Es können ja alle möglichen Wesen tanzen. Und im Gegensatz dazu könnte man sagen, gibt es diesen ganz anderen Ansatz, ein Kostüm zu erfinden, zu kreieren. Und der sagt, ich will den Körper herausstellen. Ich will einen Körper zeigen, der nicht der Körper desjenigen ist, der da tanzt, sondern der ein Körper wird, der sich mit anderen Körpern in diese Kommunikation, die Tanz bedeutet, begibt, sich dadurch in etwas anderes verwandelt, aber den ich auch wie ein Instrument möglichst gut sehen können will. Das heißt, diese Natürlichkeit hebt mehr ab auf das Ich, auf die Persönlichkeit, auf das Gefühl und vielleicht auch sogar manchmal auf so einen physischen Realismus. Das sind diese beiden Pole, zwischen denen sich die Möglichkeiten im Kostüm, in der Kostümbildnerei aufspannen, würde ich sagen.
Naja, bei Kostümen im Ballett ist mir auch gleich das Adamskostüm eingefallen, das Sie ja gerade jetzt hier sozusagen umschrieben haben. Da geht es im Wesentlichen darum, dass die Tänzerinnen und Tänzer möglichst viel Bewegungsfreiheit haben, aber wenn ich es richtig verstanden habe, auch, dass man die Bewegungen besser sehen kann, also auch die kleinsten Bewegungen, was im Bärenfell ja jetzt nicht der Fall wäre.
Nein, absolut nicht. Also genau, dafür wurde im 20. Jahrhundert das sogenannte Trikot erfunden. Also das ist für Frauen eigentlich so eine Art Badeanzug, würde man sagen, so ein Maillot und dann die Strumpfhose darunter, mit dem man eben die Füße auch gut in den Spitzenschuh stecken kann. Und bei den Männern gibt es das auch. Es gibt auch dann fußlos, sodass man barfuß tanzen kann. Und das dient in der Tat einmal dazu, dass man diese feinen Bewegungen gut ausführen kann, wo man ja die Beine sehr eng voreinander stellt oder zum Beispiel in der Luft die Füße von vorne nach hinten sehr schnell wechselt. Da würde jeder Stoff, der dazwischen ist, wirklich, wirklich stören. Und das ist etwas vollkommen anderes, finde ich. Selbst wenn man dort jeden feinen Muskel arbeiten sehen kann, ist das was vollkommen anderes als Nacktheit. Wenn Sie auf das Adamskostüm anspielen, muss ich sagen, ich finde es ganz schrecklich, weil ich finde, in dem Moment wird jeder privat. Und das bekommt dann sowas ganz anderes. Und das ist ja auch etwas, womit zum Beispiel die junge Choreografin Florentina Holzinger gerade sehr provokativ arbeitet. Sie legt ja ihre Tänzerin und auch sich selbst in den Stücken wirklich nackt direkt vor ihr Publikum, sodass man gar nicht anders kann, als diese Frauen, und es sind ja nur Frauen, so intensiv anzuschauen. Aber das finde ich ganz schwierig. Das ist dann etwas, das sich als eine bestimmte Ebene sozusagen gegen die anderen möglichen Ebenen eines Kunstwerks so sehr durchsetzt.
Aber man hört durch, auch sie werden davon berührt. Also der nackte Körper lässt niemanden kalt sozusagen. Das ist wahrscheinlich auch ein Sinn darin.
Ja, genau. Das ist natürlich der Sinn. Sie will sagen, ja, was sind denn das für Frauenbilder im Tanz? Und wie kann man denn das verändern? Und wie kann man denn den Männern mal klar machen, dass das wirklich ein bisschen eklig ist, einen so anzuglotzen und so. Und die ist ja so jung und kraftvoll. Die lässt sich, die sagt irgendwie, wir merken das gar nicht mehr. Das interessiert uns auch gar nicht, ob da jemand auf eine doofe Art guckt. Im Gegenteil, wir wollen ihm sagen, guck mal, wir sind dafür gar nicht empfindlich. Aber wie gesagt, das ist dann auch schon so der Großteil der Aussage eines Stücks. Und es kann ja ganz Verschiedenes in einer Choreografie im Vordergrund stehen. Ich finde, je komplexer, je poetischer, je mit mehr Bezügen ein Tanzstück arbeitet, die vielleicht in die mythologische oder poetologische Tiefe dieser Kunstform reichen, desto interessanter ist es, auf desto mehr Ebenen kann ich es lesen. Und das gilt ja auch interessanterweise für die Kostüme, die jetzt großartig sich erstmal so fast in den Vordergrund zu spielen scheinen, bei denen, die wir so im Kopf haben, die fast schon so eine Stereotype geworden sind, gleichgesetzt werden mit dem klassischen Tanz, ein Sinnbild des Tanzes zu sein scheinen, nämlich diese Tutus, die im 19. Jahrhundert aufkamen.
Romeo und Julia sozusagen, der Mann in enger Hose mit
das
irgendwas renaissancistisch Hemdenartigen und die Frau mit Tutu
genau.
Und
ja.
Bustier.
Das ist dann schon später und ich gebe Ihnen recht, wenn man das nicht wirklich hundertprozentig stilistisch gut und ästhetisch einwandfrei macht, dann kann das irgendwie albern aussehen. Das stimmt schon, aber es kann auch ganz toll aussehen. Dieses Tutu, um da noch mal drauf zurückzukommen, das war ja eigentlich die Kleidung des romantischen Balletts, also noch mal 80 Jahre vor Romeo und Julia. Und da hat es sogar einen musikalischen, choreografischen Effekt, diese langen, mehrlagigen Tüllröcke, die fast bis an den Knöchel reichen, die verzögern noch mal die Bewegung, die schwingen ja so nach, die geben dem noch mal so ein, fast so wie ein Ritardando.
Und rascheln wahrscheinlich.
Finde ich auch. Unheimlich schön. Das hören Sie nicht. Dafür ist Adolf Adams Musik, glaube ich, zu laut aus dem Orchester gerammt. Aber
wie
Sie wissen, was ich meine.
Dankeschön. Sie hat uns das Kostüm im Ballett endlich mal erklärt. Fehlen noch die Kulturnachrichten. Eine ist, morgen öffnet das Grüne Gewölbe in Dresden wieder. Das war nicht wegen Corona geschlossen. Dina Netz.
Nein, das war nach dem spektakulären Diebstahl Ende November 6 Monate lang geschlossen. Ab morgen wird es wieder für Besucher geöffnet sein und nicht nur das Grüne Gewölbe, auch andere Teile des Dresdner Residenzschlosses sind ab morgen wieder zugänglich. Die waren wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Von den Dieben, die im November historischen Juwelenschmuck stahlen, fehlt weiter jede Spur. Es laufen Ermittlungen gegen 4 Wachmänner. Die sächsische Kulturministerin Barbara Klepsch hat inzwischen eine internationale Expertenkommission berufen, die regelmäßig die Sicherheitslage des Grünen Gewölbes und der staatlichen Kunstsammlungen überhaupt prüfen soll. Wir berichten morgen in Kultur heute über die Wiedereröffnung des Grünen Gewölbes. Der Pianist Igor Lewitz setzt sich sehr aktiv mit den Folgen der Corona-Pandemie auseinander. Sein neuestes Vorhaben: Ab morgen 14 Uhr wird er bis ungefähr Sonntagmittag ununterbrochen am Flügel spielen, etwa 20 Stunden lang, und zwar Erik Satie's Werk Vexation, Quälereien. Igor Lewitz' Konzert wird morgen ab 14 Uhr aus einem Berliner Studio über mehrere Kanäle gestreamt, unter anderem über Twitter und Instagram. Der Direktor der Florenzer Uffizien, Eike Schmidt, hat jetzt eine Rückgabedebatte der anderen Art angestoßen. Er fordert die Rückgabe sakraler Kunstwerke aus staatlichen italienischen Museen an Kirchen. In zahlreichen Sammlungen befänden sich Altarbilder und andere Gemälde, die ursprünglich für geistliche Räume geschaffen worden seien. Eine historische Wiedervereinigung würde sowohl die Werke als auch die Orte aufwerten, sagte Schmidt der italienischen Tageszeitung La Nazione. Bevor jetzt die Frage aufkommt, wie wohl Museumssammlungen ohne sakrale Kunst aussehen sollen, präzisieren wir: Es geht Eike Schmidt nicht um vor langer Zeit erworbene Gemälde in einem festen Sammlungskontext, sondern um Altarbilder, die in Museumsdepots aufbewahrt werden oder zeitweilig aus den Kirchen entfernt worden seien, ohne dass ein Besitzerwechsel stattgefunden habe. Freilich müssten im Falle einer Rückgabe angemessene konservatorische Bedingungen gewährleistet sein, so Schmidt. Eike Schmidt ist am Sonntag Gast in Kultur heute.
Dina Netz, vielen Dank. Die Wahrheit haben wir heute bei Kultur heute gesucht. Trump gegen Twitter, gleich auch ein Thema in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Ich bin Jörg Biesler, vielen Dank fürs Zuhören.